Ich begrüße jetzt am Telefon ganz herzlich Scarlett Tremel. Sie ist Agrarwissenschaftlerin bei Menschen für Tierrechte e.V. Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Tremel, dass Sie uns für das Interview zur Verfügung stehen.
Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, wir freuen uns. Ja, heute geht es ja um Wildtiere und Silvester. Was ist denn für Wildtiere so schlimm an Silvester? Man könnte ja sagen, die meisten Leute schießen ja eh irgendwie in der Stadt oder auf dem Dorf. Was ist da schlimm für Wildtiere an den Böllern?
Genau, also das Ding ist, wir kennen ja, also fast jeder Deutsche hat ja Haustiere. Wir kennen jedes Jahr die tragischen Berichte über Feuerwerk, besonders Silvesterfeuerwerkunfälle, also Haustiere verletzen sich, rennen davon, verletzen sich dabei tödlich oder schlimm oder haben panische Angst, verstecken sich hinter Sofas und so. Und es ist jetzt eben bei Wildtieren, es ist so, dass sie eben meist im Verborgenen leben, was Untersuchungen schwer macht und eben auch die Tatsache begründet, dass es dort wirklich noch erheblichen Forschungsbedarf gibt. Also über die tatsächlichen Auswirkungen kann man eigentlich nur vermuten oder Rückschlüsse ziehen. Was es aber schwer macht an der Sache, jetzt zum Beispiel eine Übertragbarkeit von Erkenntnissen aus Untersuchungen beispielsweise an Labortieren auf Wildtiere, ist eben wenig sinnvoll, weil die Wildtiere wenig bis gar keinen menschlichen Kontakt gewohnt sind und deswegen halt sensibler auf menschengemachten Lärm, wie es ein Feuerwerk ist, reagieren. Was man auf jeden Fall vermuten kann, ist, dass Wildtiere in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt werden, weil ein Feuerwerk für die Tiere ein plötzliches, explosionsartiges, unvorhersehbares Event quasi darstellt, an das sie nicht gewohnt sind und das sie einfach in erhebliche Fluchtreaktionen und Panik versetzt.
Gibt es denn da auch einen Zusammenhang? Also ich bekomme öfter mal mit, dass es gerade so an Silvester oder an Neujahr viele Wildtierunfälle gibt. Könnte das damit was zu tun haben?
Das hängt auf jeden Fall damit zusammen. Ich glaube, die meisten Wildtierunfälle jetzt gerade in der Silvesternacht, also darüber gibt es jetzt keine öffentlichen Statistiken, aber wenn man sich die Polizeiberichte zum Beispiel, die zugänglich sind, online durchliest, zum 1., 2., 3. Januar und nach Wildunfällen schaut oder Berichte liest, dann sind das meistens oder in vielen Fällen Rehe, was Sinn ergibt, weil Rehe eben auch Fluchttiere sind, wie zum Beispiel Pferde. Und die rennen halt in der Silvesternacht panisch umher und verlassen ihr Gebiet, ihren Schlafplatz. Und in der Panik heraus rennen sie halt einfach los und natürlich überqueren sie dadurch auch die Straßen. Und dadurch kommt es wahrscheinlich auch verhäuft zu Wildtierunfällen in der Silvesternacht.
Was ich mich auch frage, ob das für die Tiere existenziell bedrohlich sein kann, dass die aus der Winterruhe oder dem Winterschlaf gerissen werden. Weil ich habe eben gelesen, dass die ganzen Körperfunktionen total runtergefahren sind, extrem runtergefahren. Also es gibt viele Tiere, bei denen dann sogar der Herzschlag total runtergefahren wird. Also bei Igeln beispielsweise, die haben nur noch 5-mal einen Herzschlag pro Minute im Winterschlaf. Und ich frage mich, was mit denen passiert, wenn die ganz plötzlich und eben völlig unnatürlich, jetzt anders als wenn langsam die Temperaturen steigen oder die Tage länger werden. Also was passiert, wissen Sie das zufällig, wenn man ganz plötzlich aus so einem Art komaartigen Schlaf hochgerissen wird? Meine Überlegung war eben, dass die ja im Winterschlaf sind, um Energie zu sparen. Ist es dann für die bedrohlich oder existenziell bedrohlich, wenn die plötzlich Energie verlieren, weil die so hochgerissen werden?
Genau, also es wirkt sich auf jeden Fall physiologisch auf die Tiere aus, wenn sie also im Winter sich sowieso in einer sehr stressreichen Lebensphase befinden. Also im Winter gibt es weniger Nahrung mit weniger Qualität. Die Schneedecke bedeckt die Nahrung, was die Nahrungsaufnahme oder die Nahrungssuche verlängert. Und genau, die meisten Tiere befinden sich im Winter eben entweder in einem Winterschlaf oder in der Winterruhe oder zumindest in der Winterstarre in der täglichen. Also zum Beispiel so echte Winterschläfer sind beispielsweise Fledermäuse, Siebenschläfer, Hamster, Murmeltiere. Und Winterruhe halten zum Beispiel der Dachs, das Eichhörnchen, der Waschbär oder der Braunbär, also die typische Winterruhe. Und das größte Problem ist halt für die Tiere, wenn die jetzt dann, wie Sie gerade meinten, plötzlich aus der Winterruhe oder der täglichen Winterstarre gerissen wird, dann wirkt sich das natürlich auf den Energiehaushalt auf die Tiere. Die müssen im Winter im Energiesparmodus leben. Ansonsten, also nur wer im Winter energiesparend lebt, hat im nächsten Frühjahr die Chance, sich zu reproduzieren. Und wenn die Tiere jetzt aufgeschreckt werden in dieser schwierigen Phase im Winter durch die Kälte und alles andere, dann bedeutet das halt einen erhöhten Energieaufwand, was sie natürlich schwächt im weiteren Verlauf des Winters. Also sie werden gestresst, das schüttet Stresshormone aus und sie haben ein erhöhtes Aktivitätsniveau, zum Beispiel durch die Flucht. Und da gibt es ganz viele Parameter, die sich eben dann schlecht auf den weiteren Verlauf und auf die Lebensumstände auswirken können. Zum Beispiel bei Rehen, also Rehe sind ja, wie ich vorhin gemeint habe, ja auch Fluchttiere. Und bei Rehen ist so, die haben eine sogenannte tägliche Winterstarre im Winter, also vor allem nachts und in den Morgenstunden bewegen die sich möglichst wenig, eben weil auch diese Nahrungsknappheit besteht. Und wenn Rehe dann zum Beispiel fluchtartig davonrennen, dann bedeutet das für die natürlich schon einen erheblichen Schaden. Und ich habe auch letztens gelesen, dass gerade im Winter, wenn die Rehe sich in diesem Umstand befinden, eigentlich eine allgemeine Ruhezeit eigentlich auch gelten sollte, weil sonst die Verbissschäden im Wald noch größer werden, weil die Rehe, wenn sie auch, also jetzt nicht nur im Silvesterfeuerwerk, sondern auch wenn im Winter, im Dezember gejagt wird, dass die dann einfach sich viel mehr bewegen und auch viel mehr Nahrung brauchen, damit sie überleben in der Zeit. Und deswegen haben wir eigentlich da auch schon einen Zwiespalt, was die Jagd angeht. Und natürlich eben auch ein Silvesterfeuerwerk. Also eigentlich ein Ereignis, das aus tierschutzrechtlichen Gründen schon längst hätte verboten werden sollen.
Sie sind also für ein allgemeines, überhaupt generell Silvesterböllerverbot?
Ja, genau. Also eigentlich jeder kriegt ja mit an den domestizierten Tieren jetzt, also unsere Haustiere vor allem, die man einsperren muss, also gerade Katzen, weil die sich sonst einfach schlimm verletzen können. Und viele Studien gibt es auch über Vögel, die eben in der Silvesternacht besonders hoch und besonders weit fliegen und beziehungsweise fliehen müssen und dann eben oben in der Luft stundenlang umherfliehen und bis zur Erschöpfung halt einfach hin. Und ja, also die ganzen Auswirkungen, wir sind auf jeden Fall für ein Verbot. Natürlich sind wir froh, dass es jetzt zum zweiten Mal verboten worden ist, aber halt pandemiebedingt. Wir würden uns auf jeden Fall wünschen, dass in den nächsten Jahren da ernsthaft darüber nachgedacht wird. Es gibt ja auch sehr viele Menschen, die sich für ein Verbot mit aussprechen. Es gibt sehr viele, zum Beispiel die Umwelthilfe, die Deutsche, die hat eine Petition dieses Jahr abgegeben mit über 500.000 Unterschriften. Und ich hoffe, dass die Politik drauf hört, was die Gesellschaft sich wünscht. Und ich glaube einfach, es ist ein sehr alter und veralteter Brauch, der auf jeden Fall nicht mehr zeitgemäß ist. Es kommt ja auch noch die Umweltverschmutzung dazu. Es sind, glaube ich, jedes Jahr in Deutschland allein 126 Millionen Euro, die wirklich quasi in die Luft verpfeffert werden. Also es gibt mehrere Gründe, die eindeutig gegen ein Silvesterfeuerwerk sprechen, auch was den Feinstaub angeht und die Umweltverschmutzung.
Die Deutsche Umwelthilfe sagt tatsächlich eben so zum einen, was Sie sagen, also 130 Millionen Euro für Böller und Raketen haben die Deutschen zuletzt gekauft. Das ist Wahnsinn. Und was ich ja absolut entsetzlich finde, dass in einer einzigen Nacht 5000 Tonnen Feinstaub produziert werden durch die Silvesterböller. Und das entspricht etwa, da muss man sich mal festhalten, das entspricht etwa 17% der jährlich im Straßenverkehr entstehenden Feinstaubmenge. Also 17% der in ganz Deutschland.
Genau, also quasi in einer Nacht oder in einer Stunde wird so viel Feinstaub in die Luft geballert. Ich glaube, ich habe auch gelesen, dass man 8 Wochen lang in ganz Deutschland auf den kompletten Verkehr verzichten müsste, um dies wieder auszugleichen.
Ach du meine Güte, ja, aber das kommt ja hin mit diesen 17%. Also ich frage mich ja auch, da man ja inzwischen auch weiß, auch wenn es da zu wenig Untersuchungen gibt. Also ich frage mich auch, wie man so eine Untersuchung machen könnte, weil die Wildtiere ja dann eben sozusagen verschwinden. Ne? Also die verstecken sich, die fliehen oder die rennen in den Verkehr rein. Es gibt da eben, wie Sie sagen, offenbar zu wenig Untersuchungen. Aber die Auswirkungen auf Tiere und Wildtiere sind ja insgesamt bekannt. Ich frage mich, ob man das eben allein schon mit Blick auf das Tierschutzgesetz nicht verbieten müsse. Denn eben nach § 1 vom Tierschutzgesetz darf man ja einem Tier keine
keine Schmerzen leiden und Schäden zufügen. Das stimmt. Es bräuchte auf jeden Fall viel mehr. Also alle wenigen Studien, die es gibt, die bestätigen alle, dass die Forschung einfach noch, also es gibt eine große Wissenslücke, sagen wir es so. Es gäbe schon Möglichkeiten, beispielsweise über so EKG-Sender oder Transponder, die die Wildtiere schlucken können, dann Feldstudien, die man anlegen könnte und den Stress begründen könnte, zum Beispiel über die Herzrate, die sich ja steigert, wenn die Tiere in Angst versetzt werden. Das könnte man schon machen und müsste man auch machen.
Und warum macht man das nicht? Weil es kein politisches Interesse daran gibt, oder?
Genau, also es wäre natürlich schon möglich, jetzt durch Messungen zum Beispiel zum Energieverbrauch, zur Körpertemperatur, zur Aktivität der Tiere, die sich natürlich in solchen Störereignissen deutlich ändert, zu machen. Aber das Interesse ist wohl noch nicht groß genug, beziehungsweise steht im Widerspruch mit diesem Wunsch nach diesem Silvesterfeuerwerkbrauch, dass man das eben jedes Jahr macht. Und da stehen die Wünsche oder was die Gesellschaft möchte, schon noch mehr im Vordergrund als das, was man vielleicht wissenschaftlich begründen sollte oder könnte durch Feldversuche.
Könnten Sie denn, also Sie sind ja von Menschen für Tierrechte e.V., gibt es denn die Möglichkeit, dass Menschen für Tierrechte e.V. auch so eine Studie anleiert oder in Auftrag gibt oder dass man da kooperiert mit dem Wildtierschutzverband oder so? Gibt es da irgendeine Idee oder eine Möglichkeit für Sie auch, also für Ihren Verein?
Also es gibt für Forschungsinstitute, gäbe es auf jeden Fall die Möglichkeit, die haben ja jährliche Budgets, um Forschungen machen zu können, gerade jetzt so im Bereich Naturschutz und Artenschutz. Aber das kostet halt natürlich alles Geld. Also man braucht Wissenschaftler, man braucht ein Studienkonzept, man muss das durchdenken und man muss das planen. Und das kostet Zeit und vor allem eben Geld in Form von Arbeitskräften. Und also für Menschen für Tierrechte ist daher keine Option. Ich hoffe aber schon, dass größere Organisationen wie vielleicht der Naturschutzbund oder der BUND oder WWF da bald mal aktiv vielleicht auch so Feldversuche machen, damit man eben auch wissenschaftlich begründen kann, durch physiologische Parameter, das und das passiert mit den Wildtieren in der Nacht und es wirkt sich auf die Reproduktion, auf die Gesundheit des Individuums, der ganzen Population oder gar des ganzen Ökosystems. Das ist ja natürlich auch immer artenspezifisch, also es gibt Tierarten im Wald, die besonders stark auf dieses Event reagieren, dann gibt es Tiere, die eher weniger stark reagieren, die Tiere, die am meisten stark reagieren, das sind die Vögel. Bei den Vögeln ist halt einfach besonders schlimm, weil zum Beispiel auch die Jungen vor Schreck aus den Nestern fallen oder die Vögel losfliegen und aus Erschöpfung dann halt wirklich, also buchstäblich vom Himmel fallen und dann sterben. Und eben auch mit diesem Energiehaushalt, also selbst wenn sich das Feuerwerk nicht direkt auf in Verhaltensänderungen, die man direkt beobachten könnte jetzt in der Feldstudie, wie Flucht oder Panik äußert, dann kostet das Störereignis durch dieses Feuerwerk trotzdem kostbare Energie, weil allein wenn beispielsweise Vogelarten, die das sehr erschreckt, die in Winterruhe sind, dann durch den Lärm und das Licht durch die Silvesternacht aufgeweckt werden, kostet es ja Energie, die dann anderswo verloren geht, zum Beispiel für das Bebrüten oder für die Nahrungsaufnahme oder sonst irgendwas, weil sie ja dadurch, dass sie aufwachen oder entstarren, erhöht sich ja der Energiesparmodus. Also sie treten da hinaus und dadurch wird Wärme produziert und das erhöht den Stoffwechsel und das erhöht den Nahrungsbedarf, was im Winter eben äußerst schwierig ist aufgrund der Gegebenheiten und der schwierigen Lebensumstände.
Ja, ich finde es auch immer so erstaunlich, dass man denkt, dass das irgendwie keine Folgen für die Wirtschaft hätte. Also so zum einen finde ich es immer sehr befremdlich, dass man zum Beispiel deshalb keinen Studienauftrag gibt, weil es ja nur Tiere sind und da ist dann nicht so... Ja, es ist für die Wirtschaft nicht so von Interesse, aber ich glaube, das ist ein riesen Fehlschluss. Also zum einen ist es erstmal für die Tiere von Interesse. Und ich hatte jetzt dieses Jahr gelesen, dass in der EU sind knapp 20% der Brutvögel sozusagen verloren gegangen, also verschwunden. Und da reden wir von der Größenordnung von 900 Millionen Vögel. Also, soweit ich weiß, hat die EU allein zum Beispiel nur 500 Millionen Einwohner oder nicht mal seit dem Brexit, ne? Also 900 Millionen Vögel fehlen uns, ja. Und es ist ja nicht nur schlimm fürs Ökosystem, habe ich mir gedacht, sondern die Vögel sind ja auch ganz wichtige Bestäuber, also für die Pflanzen. Und da wir ja so ein massives Insekten- und Bienensterben haben, spielen die Vögel ja nochmal eine wichtigere Rolle als Bestäuber. Das heißt, wenn die uns wegfallen, dann haben wir langfristig nichts zu essen, weil wir die zum Bestäuben der Pflanzen brauchen. Ich dachte nur, wie seltsam, dass man das so an den Rand drängt oder dass man denkt, ja gut, dann verschwinden die halt. Und warum gibt's erst nach 40 Jahren mal so eine Studie, die sagt, huch, uns sind 70% der Vögel verloren gegangen. Das hätte man ja schon vielleicht vor 20 Jahren feststellen können oder vor 10 und hätte noch eher reagieren können. Also die Tatsache, dass offenbar 40 Jahre lang keine so eine Studie gemacht wurde, zeigt ja auch, dass kein Mensch so richtig Interesse dran hat, außer eben irgendwelche Forschungseinrichtungen und Biologen. Das war so mein Schluss daraus.
Genau, und welche Argumente man auch oft zu hören bekommt, jetzt auch gerade in Bezug auf Vögel, aber auch insgesamt, ist halt, dass natürlich die Intensität des Lärms und des Lichteffekts von einem Feuerwerk natürlich mit der Distanz schon abnimmt. Und man denkt halt immer, oder die Vermutung ist immer die, dass die Wildtiere im Wald und die Vögel an den Seen halt sehr gut abgeschirmt werden von dem Lärm. Aber wenn man sich eben mal so, also die Urbanisierung quasi anschaut, dann sieht man halt schon schnell, dass die Arten in den Wäldern gar nicht wirklich abgeschirmt sind, sondern eher umzingelt sind von Städten, von größeren Städten, von kleineren Städten, von Dörfern. Das heißt, der Lärm umzingelt sie eigentlich innerhalb ihres Territoriums, was es noch viel schlimmer macht, also und intensiver. Deswegen gerade jetzt in Bezug auf die Vögel, die fliegen halt dann los und finden nicht mehr zurück zu ihrer Kolonie oder finden nicht mehr zurück an ihre Nestplätze. Und deswegen, ja, ich finde es auch verwunderlich, dass es einfach noch so eine Erkenntnislücke und so eine Wissenslücke gibt, obwohl der Forschungsbedarf ja wirklich erheblich ist. Also jetzt in Bezug auf gerade ein Silvesterfeuerwerk, auf Wildtiere, da man findet wirklich sehr wenig im Internet. Es gibt viele Vergleiche, die man angeht, zum Beispiel, wie sich Störereignisse, wie zum Beispiel durch Militärlärm im Wald auf die Wildtiere auswirkt, aber so direkte Übertragungen, was passiert psychologisch, welche Konsequenzen hat das auf diese Individuen und auf diese Population, die gibt es eigentlich gar nicht. Also nicht, es gibt nichts Handfestes. Es gibt nur, man kann halt Vermutungen übertragen auf die Wildtiere, was eben aber, wie ich anfangs ja gesagt habe, oft schwer ist, weil Wildtiere Menschen eben gar nicht gewöhnt sind und menschengemachten Lärm und durch die Jagd auch sowieso sehr sensibel reagieren und eben allein diese Alarmbereitschaften, die sie versetzt werden, schon erhebliche Konsequenzen haben kann für die Tiere.
Wie könnte man denn da auf die Politik Druck ausüben, also dass die sich diesem Thema widmen? Es kann ja nicht wahr sein. Also tatsächlich ist ja auch langfristig unsere Nahrungszufuhr wirklich gefährdet. Also wir haben kaum noch Bienen, wir haben kaum noch Insekten. Jetzt sterben uns die Vögel in der EU, wie die fliegen weg. Also ich meine, es gibt ja so viele Gründe, warum man dieses Thema in den Blick nehmen und untersuchen muss. Wie kann man Druck ausüben auf die Politik? Also Sie haben jetzt schon die Petition erwähnt von der Deutschen Umwelthilfe. Also ich habe kurz geguckt, kann man tatsächlich auch eben online, wenn man Deutsche Umwelthilfe in eine Suchmaschine eingibt und Silvester, dann erscheint da die Petition. Zum einen, wie sinnvoll finden Sie Petitionen? Und zum anderen, welche Möglichkeit gibt es noch, um die Politik auf das Thema aufmerksam zu machen und Druck auszuüben?
Also ich glaube halt einfach durch die Erkenntnisse jetzt vor allem in Bezug auf die Umweltbelastung, auf die Luftverschmutzung, auf die Auswirkungen, die direkten Auswirkungen auf unsere Haustiere. Also das sind ja alles Punkte, wo man wirklich deutlich schon sieht, dass Feuerwerke nur negative Auswirkungen haben, außer dass es schön aussieht. Man kann sich einfach drüber bewusst werden für sich selber und kann das eben auch in seinen Bekanntenkreis hineintragen und darüber sprechen und halt Fakten aufzeigen und Argumente, warum es gut ist, darauf zu verzichten. Und die Politik das halt, wie das in den nächsten Jahren dann vielleicht durchsetzbar ist, das muss man dann schauen. Wir sind jetzt erstmal froh, dass es zum zweiten Mal eben Corona-bedingt, damit die Krankenhäuser überlastet sind, abgesagt wurde. Und ich denke auf jeden Fall, im nächsten Jahr werden halt auch wieder viele Umweltorganisationen und Tierschutzorganisationen versuchen, die Öffentlichkeit einfach darüber aufzuklären, warum man sowas ablehnen sollte, auch wenn es dann wieder zum Verkauf frei ist, einfach abzulehnen.
Konnten Sie denn schon in Ihrem Bekanntenkreis jemanden davon überzeugen, nicht zu böllern, also in den letzten Jahren auch keine Raketen zu kaufen, als das noch möglich war? Haben Sie da schon mal einen Erfolg erzielt, so ein bisschen?
Also jetzt in dem Thema, mit dem Thema Silvesterfeuerwerk erlebe ich das schon tatsächlich so, dass wenn man jetzt in ein Gespräch reinrutscht, wo es darum geht, ja, und dann Feuerwerk, wir schauen uns das da und da an und wir fahren extra an den und den Punkt, damit wir das sehen. Wenn man dann einfach anfängt, darüber zu reden, warum ein Silvesterfeuerwerk für Tiere, die im Verborgenen leben und aber auch unter uns leben, einfach Kriegszustände bedeutet und was die ganzen Auswirkungen sind, dann finde ich, ist eigentlich schon ein Thema, das auf Resonanz und auf Sensibilisierung stoßt bei den Menschen. Also die meisten, mit denen ich darüber gesprochen habe, die sich erst noch gefreut haben auf ein Feuerwerk und dann vielleicht enttäuscht waren, dass es wieder abgesagt wurde, die waren schon sehr empfänglich für die Argumentationen, die einfach dagegen sprechen, weil es eigentlich einfach auch logische Argumente sind. Und die meisten eigentlich dann schon sagen, ja, okay, da hast du schon recht. Eigentlich muss es ja auch nicht sein.
Ja. Ich hätte auch noch einen Tipp an die Hörerinnen und Hörer. Zum einen, also ich habe schon einige Male an Neujahr verletzte Vögel gefunden. Ich nehme an, die sind im Schreck irgendwo gegen eine Scheibe geflogen. Ich weiß es nicht. Und was hilft, wenn man beim Neujahrsspaziergang einfach schon automatisch die Nummer vom Tierschutz ins Handy eingespeichert hat? Ist generell gut. Man trifft ja öfter mal auf verletzte Tiere oder so unterwegs. Und man findet die Nummer vom Tierschutz, indem man einfach das Tierheim von seinem eigenen Ort googelt und dort steht dann immer auch eine Handynummer für den Notfall. Und die oder der, die fahren dann eben auch tatsächlich an Sonntagen oder auch mal abends oder an einem Feiertag eben los, um das Tierchen abzuholen und entweder in der Tierklinik zu bringen oder eben einfach aufzupäppeln. Also ich finde es immer ganz wichtig, dass man da schnell reagieren kann. Und ja, also ich fasse die Vögel, die ich dann finde, oft auch einfach mit einem Schal an, einfach vorsichtig einpacken und dann halt eben warten, bis der Tierschutz da ist. Hier in Tübingen dauert es echt nicht lange. Oder man kann auch wem den Vogel in die Hand drücken oder sagen, können Sie mal kurz auf den Vogel aufpassen, ich muss dringend weg. Also irgendwie finde ich, schafft man es immer. Und ja, ich finde, zum einen lohnt sich's für einen selber, wenn man so einem Tierchen hilft, weil es einfach ja total schön und rührend ist, dass man manchmal auch was tun kann. Aber ja, ich finde, dass die Menschen haben so einen entsetzlichen Einfluss oder entsetzliche Wirkung auf die Wildtiere, dass sie es verdienen, dass zumindest die wenigen, die wir überhaupt noch verletzt finden, dass die auch wirklich gerettet werden. Insofern einfach mal,
Genau.
ja.
Es gibt auch einige Vereine, die sowas anbieten, dass man quasi am Tag oder am Morgen nach der Silvesternacht zusammen durch die Siedlungen läuft oder an den Waldrändern läuft oder in den Parks, wo auch Teiche sind und Wasservögel, einfach mit offenen Augen rumlaufen und schauen, ob man verletzte, also vor allem Stadttauben findet und dann, wie Sie meinten, eben Tierschutzvereine anrufen oder Nothilfen für Tauben oder verletzte Tiere und da einfach, da kann man auf jeden Fall auch viel helfen.
Ja, und bei Trauben muss man jetzt auch nicht die Angst haben, dass die einen mit irgendwas anstecken. Also gefährlich ist jetzt zum Beispiel getrockneter, großflächiger Taubenkot. Ja, wenn man jetzt zwischen irgendwelche Altstadthäuser geht, da hat es ja dann auch diese kleinen Spalte, wo dann seit Jahren sich Taubenkot ablagert. Und wenn man da richtig, sag ich mal, Staub aufwirbelt, ist es sehr ungesund, sollte man nicht machen. Aber jetzt, wenn man einfach so eine Taube einfängt, ich habe das schon so unglaublich oft gemacht und auch mal
Ja, ich
nachgelesen,
auch.
da kann man sich nichts einfangen. Also ich fasse sie ehrlich gesagt auch mit bloßen Händen an, wenn ich die jetzt sonst nicht anders einfangen kann. Da besteht höchstens die Gefahr, dass sich die Taube verletzt. Was man aber immer machen kann, ist, dass man eine verletzte Taube so ein Stück weit verfolgt und gleichzeitig dem Tierschutz Bescheid gibt. Und was ich auch öfter mal gemacht habe, wenn ich eben kein Behältnis oder keinen Schal jetzt dabei hatte oder so, dann bin ich kurz irgendwo rein und habe kurz um einen Karton gebeten oder um irgendwas, ne? Also ich finde immer, wenn man will, dann geht's. Und wenn man keine Zeit hat, dann kann man zumindest einen Passanten anhauen. Also ich finde immer, es gibt keine Begründung, an einem verletzten Tier vorbeizugehen. Habe ich eine Krähe gerettet, nur um das noch zu erzählen. Die saß frierend und nass an der Steinlach, so ein Krähenbaby. Und ich habe dann eben den Tierschutz angerufen, bin dabei bei der Krähe stehen geblieben. Und während ich mit dem Tierschutz telefoniere, bleibt ein Jogger vor uns stehen. Also ich habe den Jogger gebeten, dass er um die Krähe rumrennt und nicht drüber springt oder so. Und dann meinte er, ach warum denn, die hockt da doch schon seit 2 oder 3 Tagen. Dann habe ich gemeint, Entschuldigung, können Sie da bitte den Tierschutz rufen oder irgendwem Bescheid geben? Da hockt so ein nasses Vogelbaby in der Kälte 2 oder 3 Tage. Und da meinte er, das ist doch nur ein Tier. Ich finde, das ist so würdelos. Und ich finde, anrufen oder wem Bescheid geben kann man immer. Auch und gerade dann, wenn es einfach um ein Tier geht oder um Vogel. Die haben nur uns, können sich nicht selber helfen. Und andererseits gibt es auch eben sehr tolle Leute, die sich eben sehr für Tiere engagieren und sogar noch mehr machen, als verletzte Tiere aufzusammeln. Also ja. Und Respekt auch an Menschen für Tierrecht e.V. übrigens für die ganze Arbeit, die sie machen. Also sie arbeiten ja, glaube ich, auch ganz viel mit Ehrenamtlichen zusammen, ne?
Genau, ja, wir machen selber auch relativ viel ehrenamtlich und wir haben jetzt auch einen Artikel verfasst über die Auswirkungen der Silvesternacht. Das kann dann alles nochmal genauer durchgelesen werden. Ich kann den Ihnen auch wieder schicken. Dann können Sie den auch vielleicht hochladen oder so für Interessierte. Also das war jetzt eher so ein Ansprechen quasi von allen Fakten, die in diesem Artikel dann auch nochmal ein bisschen, auf die nochmal ein bisschen genauer eingegangen wird.
Ja, sehr gerne. Also, dann stellen wir dieses Interview als Podcast auf die Seite von der Wüstenwelle und dann fügen wir da den Link ein und dann haben wir da nochmal alle wichtigen Punkte zusammengefasst. Liebe Frau Tremel, ganz herzlichen Dank für das Interview. Ich habe gesprochen mit Skale Tremel von Menschen für Tierrechte e.V. und ich wünsche vor allem Ihnen und auch Ihren Tieren ein friedliches Silvester. Ja, wie verbringen Sie Silvester so ohne Feuerwerk?
Ich habe ja auch einen Hund, der glücklicherweise auf das Silvesterfeuerwerk gar nicht reagiert. Und wir fahren zu meiner Mama nach Hause ins Allgäu, die auch einen Hund hat, der aber wirklich ganz, ganz schlimm leidet. Also da haben wir jedes Jahr Angst, dass ihr das Herz stehen bleibt, weil sie wirklich ganz schlimme Angst hat. Meine Mutter versucht dann schon immer eine Woche davor mit Baldrian entgegenzuwirken. Aber ja, also man sieht ihr das Leid wirklich förmlich an. Deswegen genau, also wir fahren heim an Silvester und versuchen alle zusammen unseren Hund ein bisschen zu beruhigen und für ihn da zu sein. Und dann ganz, ganz normal ein schöner Abend zusammen, ein friedlicher Abend, in der Hoffnung, dass nicht viele Tiere verletzt werden in der Nacht.
Ja, ich schaue immer, dass ich völlig abseits von allem Silvester verbringe wegen meinem Hund. Ich habe uns schon mal so eine Hütte gemietet im absolut nirgendwo, ja. Also einfach, dass der nichts hört und keinen Stress hat und so. Also ja, da tue ich relativ viel für den Hund. Aber es ist halt für ihn der absolut schrecklichste Tag des Jahres und er ist noch Tage danach verstört. Oder wenn Kinder einfach auf der Straße mal so einen Böller werfen, dann erschrickt er sich des Todes, ja. Und ja, also von dem her, das ist für mich ganz klar, dass ich halt versuche, das halt alles zu tun, was in meiner Macht steht, ja, um dem Hund das Silvester zu erleichtern. Also tatsächlich ist aber relativ schwierig, um Silvester immer noch so eine Hütte oder sowas zu finden. Da muss man schon meistens im Frühling gucken, spätestens im Frühsommer, dass man noch irgendwo was kriegt. Mhm. Aber ja, es lohnt sich, finde ich.
Für das Tier auf jeden Fall, ja.
Ja. Gut, also dann, liebe Frau Tremel, Ihnen und Ihrem Hund alles Gute für Silvester und vielen Dank für das Gespräch.
Wünsche ich Ihnen auch. Danke auch.
Tschüss.